14. Februar bis zum 20. Februar findet bundesweit die Aktionswoche für Kinder aus suchtbelasteten Familien statt. Ich freue mich daher sehr, vorab hier mit Corinna Oswald sprechen zu können. Sie ist im Aktionswochenteam und im Vorstand von der COA. Und zudem arbeitet sie selbst in einer Einrichtung der Caritas für suchtbelastete Familien. Hallo, Frau Oswald.
Ja, guten Tag.
Na, COA, das ist ein ziemlich ungewöhnlicher Name. Hat der eine besondere Bedeutung?
Ja, genau, das ist die Abkürzung für das englische National Association for Children of früher Alcoholics und heutzutage of Addicts. Und das bedeutet sowas übersetzt wie nationale Vereinigung für die Kinder aus alkoholkranken oder überhaupt süchtigen Familien. Der NACOA kommt praktisch aus dem anglosächsischen Raum, aus den USA, und wurde 2004 praktisch hier in Deutschland, in Berlin gegründet. Also in den USA gab es praktisch in den 80er Jahren so eine Bewegung, und zwar sind da immer mehr so Selbsthilfegruppen für erwachsene Kinder aus suchtbelasteten Familien entstanden. Und man hat dann 1984 NACOA gegründet, also so als nationale Vereinigung für diese erwachsenen Kinder, und hat sich dann aber relativ schnell auch sozusagen den minderjährigen Kindern zugewandt, die eben noch in suchtbelasteten Familien aufwuchsen, und hat sehr viel auch so an breit angelegter Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Also hat praktisch durch Öffentlichkeitsarbeit sozusagen das Bewusstsein, die Awareness für diese Kinder geschürt, also oder auch für das Schicksal dieser Kinder. Und hat dann weiterhin sehr viel auch so Aufklärungsmaterialien entwickelt für verschiedene Berufsgruppen, um die zu schulen im Umgang mit diesen Kindern. Und hat sich zuletzt dann an die Kinder selbst auch gewandt mit Botschaften. Ja, und so ist eben 2004 durch Henning Mielke diese NACOA, diese Nationale Vereinigung für Kinder oder diese Interessenvertretung heißt es ja bei uns, nach Deutschland geholt worden.
Und wie kann ich mir eure Arbeit so vorstellen? Also wie kommt ihr in Kontakt dann mit den betroffenen Kindern? Und ja, wie ermittelt ihr die Bedürfnisse der Kinder, um sie dann auch zu vertreten?
Also in allererster Linie ist oder war NACOA ein Verein, der eben praktisch auch so Lobbyarbeit betrieben hat, also vor allem dann auch die Öffentlichkeit, Verbände, die Politik auch auf das Schicksal dieser Kinder aufmerksam gemacht hat. Selbst hier in Deutschland auch sehr viel Pressemitteilungen erstellt hat oder auch diese Koaktionswoche ins Leben gerufen hat, die mit ihren vielen Veranstaltungen und Aktionen ja sozusagen auch ein Licht auf das Schicksal dieser Kinder wirft. Weiterhin hat NACOA dann zunehmend auch selbst praktische Projekte gestartet, die sich direkt auch an betroffene Kinder und Jugendliche richteten, also zum Beispiel die Online-Beratung. Ja. Es gibt weiterhin ein Angebot, ein Präventionsangebot für Kinder im Grundschul- oder im Vorschulalter. Und seit letztem Jahr haben wir einen Auftrag durch das Bundesministerium für Familie, alle Angebote, die es derzeit in Deutschland gibt für Kinder aus Suchtfamilien, das sind so etwa 200 Angebote, besser miteinander zu vernetzen.
Sucht ist ja auch ein sehr breites Feld. Es gibt ja so diesen Spruch, irgendwie alles kann süchtig machen. Mit welchen Süchten sind denn die Kinder, die ihr vertretet, besonders häufig konfrontiert?
Also insbesondere mit der Alkoholabhängigkeit eines oder gar beider Elternteile, aber teilweise auch mit Kindern, deren Eltern Drogen konsumieren, also häufig Cannabis und Amphetamine, und ab und zu auch mit Kindern, deren Eltern eine pathologische Glücksspielsucht haben.
Ab wann kann man dieses Verhalten denn als
süchtig bezeichnen,
ja.
Ja, da gibt es halt ganz festgelegte Kriterien, also zum Beispiel in dem ICD-10, das ist sozusagen der Störungskatalog der Weltgesundheitsorganisation. Also es gibt ganz bestimmte Kriterien, die erfüllt werden müssen, um eine Abhängigkeit feststellen zu können.
Es braucht ja für so eine Feststellung dann ja auch schon auch eine Bereitwilligkeit von der suchtgefährdeten Person.
Und also da sprechen Sie was ganz Wichtiges an, weil wir natürlich, also gerade mit solchen Hilfeangeboten für Kinder aus Suchtfamilien oft auch nur die Kinder erreichen, deren Eltern sozusagen ein Einsehen oder eine Einsicht in ihre eigene Erkrankung haben. Wohingegen Kinder, deren Eltern das, also ihr Verhalten jetzt gar nicht als süchtig klassifizieren würden, sehr viel schlechter natürlich erreichbar sind.
Wenn man jetzt so auf Zahlen zu sprechen kommen würde, wie viele Kinder sind denn betroffen in Deutschland aktuell?
Ja, also da geht man derzeit von etwa 3 Millionen Kindern und Jugendlichen aus. Das ist so etwa jedes sechste Kind in Deutschland, also Kind oder Jugendliche oder minderjährige Personen in Deutschland.
Welche Bedeutung hat das auch für den Alltag der Kinder und auch tatsächlich langfristig? Welche Auswirkungen hat das auf die Kinder, in einer suchtbelasteten Familie aufzuwachsen oder aufwachsen zu müssen?
Ja, also das ist für die Kinder und für die Jugendlichen sehr schwierig, sehr belastend und hat sehr häufig dann eben auch so Langzeitfolgen. Also mit was die Kinder oft konfrontiert sind, ist halt so ein sehr unberechenbares Verhalten auf Seiten der Eltern. Oft bekommen die Kinder heftige Auseinandersetzungen mit, teilweise auch gewalthaltige Auseinandersetzungen oder werden gar selbst irgendwie Opfer von Gewalt oder von Missbrauch oder auch von Vernachlässigung, ja, wenn die Eltern praktisch sehr viel mehr mit dem Konsum, mit der Beschaffung des Konsummittels, mit dem sich Erholen vom Konsum befasst sind und sich nicht mit den Kindern befassen können. Die Kinder kriegen oftmals beängstigende körperliche Zustände der Eltern mit, also Zustände im Rausch, Zustände im Entzug. Oft erleben sie halt auch den körperlichen Verfall ihrer Eltern, der ihnen große Angst oder auch große Sorge bereitet. Oft zeigen suchtkranke Eltern halt auch einen sehr inkonsistenten Erziehungsstil, der zwischen Verwöhnung und Härte wechselt. Und ich denke, man kann sagen, dass allen Kindern gemeinsam ist, dass sie eben von ihren Eltern nicht gesehen werden, nicht gespiegelt werden, nicht in ihren Bedürfnissen wahrgenommen oder gefördert werden, sondern dass sie sich praktisch um die Eltern und um deren Bedürftigkeit drehen. Ja, und sie fragt mich jetzt gerade eben nach den Langzeitfolgen. Also schon im Kindes- und Jugendalter kann man halt psychische Auffälligkeiten oft bei den Kindern feststellen. Da kann man sagen, dass Jungen eher zu so externalisierenden, also so ausagierenden Verhaltensweisen tendieren, also indem sie ihre Impulse schlecht unter Kontrolle haben oder hyperaktiv sind oder auch hyperaggressiv sind, oftmals dann halt auch so zum Schuleschwänzen neigen, Schulversager werden, sich dann oftmals auch sehr früh dann mit Peers zusammentun, die selbst schon konsumieren, die selbst auch früh anfangen zu konsumieren. So, und auf Seiten der Mädchen, das ist jetzt aber nur so grob gesagt, ja, sind es dann eher so internalisierende Verhaltensweisen, also die sehr viel dann mit sich selbst ausmachen, oft auch so Ängste entwickeln, sozial isoliert sind, auch zu Depressionen tendieren. Oft sind die Mädchen und oft auch so die erstgeborenen Mädchen dann halt auch zuständig dafür, die Fassade aufrechtzuerhalten in der Familie, also sich auch zu kümmern um die Elternteile zu kontrollieren, die jüngeren Geschwister, den Haushalt mit zu versorgen. Man spricht dann in dem Fall oft von Parentifizierung. Das bedeutet, dass die Kinder zu den Eltern ihrer Eltern werden, also zu den Parents ihrer Eltern werden. Und oft mündet ein solcher Werdegang dann halt darin, dass sich diese Mädchen dann später im Erwachsenenalter dann halt auch wieder abhängige Beziehungspartner suchen, weil sie eben diese Verhaltensweisen, ich sage jetzt mal so etwas überspitzt, so gut gelernt haben. Und insgesamt kann man vielleicht so sagen, dass etwa ein Drittel der Kinder und Jugendlichen, die in suchtbelasteten Familien groß geworden sind, dann später auch wieder eine Suchtstörung entwickelt. Und oder auch psychische, anderweitige psychische Störungen, Ängste, Depressionen, Persönlichkeitsstörungen etc.
Eine Studie von dem Zentralinstitut für seelische Gesundheit, das ZI in Mannheim, kam zu dem Ergebnis, dass der Alkoholkonsum bei rund einem Drittel der Erwachsenen seit der Corona-Krise gestiegen ist. Da reden wir jetzt von der Alkoholsucht im Speziellen, aber es ist natürlich auch vorstellbar, dass zwanghaftes Verhalten oder Süchte gerade auch in der Pandemiezeit nochmal besonders verstärkt auftreten. Treffen tut dieses Verhalten dann natürlich unmittelbar die auch sogenannten vergessenen Kinder aus suchtbelasteten Familien. Bemerkt ihr eine Verschlechterung der Situation für die Kinder?
Also es ist schon anzunehmen und wir erleben das auch teilweise in unseren Angeboten, dass sich die Situation der Kinder verschärft. Also durch den zunehmenden Alkoholkonsum und was ja auch immer wieder festgestellt wurde, dass auch die häusliche Gewalt zunimmt, Dadurch sind natürlich auch und gerade Kinder aus suchtbelasteten Familien nicht verschont, sondern man kann annehmen, eher auch betroffen, ja, nochmal durch eine Verschärfung der häuslichen Situation und auch eine Verschärfung der Vernachlässigung, ja, die sich ja zum Beispiel jetzt auch darin äußern kann, dass die Kinder, wenn Bildungseinrichtungen geschlossen haben, dann zum Beispiel auch noch nicht mal mehr so ein warmes Mittagessen oder so bekommen können. Und man kann auch sagen, dass Resilienzfaktoren oder so Widerstandskräfte, die eigentlich helfen, die Kinder stark zu machen, wie dass diese Kinder die Möglichkeit haben, auch Beziehungen zu gesunden Erwachsenen oder auch zu Gleichaltrigen zu pflegen, dass die eben durch diese Kontaktbeschränkung jetzt ja im Moment eben auch weitgehend wegfallen, ja. Weitere Resilienzfaktoren sind zum Beispiel auch so die Möglichkeit, sich vom häuslichen Geschehen zu distanzieren oder so. Das ist im Moment ja auch kaum gegeben, ja, oder Initiative zu ergreifen. Ja, insofern ist durchaus davon auszugehen, dass Kinder aus suchtbelasteten Familien in Zeiten der Pandemie und auch der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie noch mal stärker leiden. Ja.
Was braucht es eurer Meinung nach, um diese Kinder besser zu schützen oder sie auch in ihrer positiven Entwicklung zu stärken?
Also ich sprach ja vorhin davon, dass es deutschlandweit etwa 200 Angebote gibt. Die sind bis dato noch nicht so genauer erfasst, aber ich hatte, glaube ich, auch erzählt, dass NACOR im Auftrag des Bundesministeriums für Familie im Moment dabei ist, diese bestehenden Angebote zu erfassen und auch die Akteure besser miteinander zu vernetzen. Also diese etwa 200 Angebote reichen eben bei weitem für 3 Millionen betroffene Kinder nicht aus. Wenn man das umrechnet, kommt etwa ein Gruppenangebot auf 15.000 betroffene Kinder. Das heißt also, unserer Meinung nach gilt es ganz dringend, dieses Hilfenetzwerk oder diese Angebotsstruktur weiter auszubauen. Und sehr wichtig dabei ist eben auch, dass es dauerhafte, also auch verlässlich finanzierte Angebote sind und Angebote, die dauerhaft existieren, auf die Kinder sich sozusagen auch verlassen können. Und was wir auch feststellen bei NACOR jetzt doch auch nochmal in der Pandemiezeit, ist halt praktisch eine verstärkte Inanspruchnahme unseres Online-Beratungsangebotes. Auch das tut Not, dass spezialisierte Online-Beratungsangebote für Kinder aus suchtbelasteten Familien weiter ausgebaut werden. Diese Kinder aus suchtbelasteten Familien, die befinden sich ja praktisch so in der Schnittstelle zwischen Kinder- und Jugendhilfe einerseits und Suchthilfe andererseits. Zum Teil auch des medizinischen Systems. Und da ist es unserer Meinung nach auch sehr, sehr wichtig, dass diese Systeme besser miteinander arbeiten, also besser miteinander vernetzt sind, genauer auch übereinander Bescheid wissen, ja, dass die Suchthilfe weiß, was macht die Jugendhilfe, was kann die Jugendhilfe alles anbieten und vice versa. Und auch, dass man sich in Bezug auf einzelne Fälle, auf einzelne Familien besser abstimmt. Dann hatte ich ja gesagt, dass wenige dieser Kinder sozusagen auch identifiziert sind oder identifiziert sind im Sinne, dass sie eben auch so ein Gruppenangebot besuchen können, wenn die Eltern denn eine Einsicht in ihre eigene Erkrankung haben, dies erlauben. Ganz wichtig wäre es unserer Meinung nach deshalb, die meisten dieser Kinder sind eben nicht in so einem Angebot, dass sozusagen die Lebensräume, in denen sich die Kinder aufhalten, wie Kindergärten und Schulen, dass dort die betroffenen Fachkräfte einfach viel besser auch ausgebildet sind im Erkennen von solchen Kindern und im Umgang mit diesen Kindern und mit diesen Familien. Dass entsprechende Inhalte dann eben auch Eingang finden in Ausbildungsinhalte von Erzieherinnen, von Sozialpädagogen, von Ärzten, Ärztinnen.
Nun initiiert NACOR ja jetzt ab Sonntag, den 14. Februar, geht's los mit der Aktionswoche für Kinder aus suchtbelasteten Familien, und zwar bundesweit. Was sind denn da für Aktionen geplant?
Das ist ja jetzt diesmal die 12. Aktionswoche, also es gibt es schon seit 2009. Und die Besonderheit dieses Jahr ist, dass man ja sozusagen nicht auf analoge Veranstaltungen und Aktionen zurückgreifen kann, sondern dass alle Mitstreiter, Mitstreiterinnen jetzt praktisch was Digitales zu Wege bringen mussten. Und da haben sich jetzt tatsächlich, ich glaube, 95 verschiedene Aktionen und Veranstaltungen aus etwa 55 Städten gefunden oder sind eingestellt worden ins Netz. Und teilweise sind das Bildungsangebote, also das sind sozusagen Webinare oder Online-Seminare, zum einen ganz generell zu Kindern aus suchtbelasteten Familien, also so ein bisschen das, was ich jetzt eben auch erzählt habe, was hat es mit diesen Kindern auf sich, wie kann man denen helfen, aber auch Webinare mit so ganz bestimmten Themenschwerpunkten, ja, also zum Beispiel die Auswirkungen von Alkohol in der Schwangerschaft oder Trauma und Sucht oder wie kann man bestimmte Kinderbücher und bestimmte Filme in die Arbeit mit den Kindern aus suchtbelasteten Familien einbringen. Oder was sind Unterschiede zwischen Kindern aus Suchtfamilien oder Kindern, die ein nur psychisch krankes oder ein im engeren Sinne psychisch krankes Elternteil haben. Also das sind Bildungsangebote, die da jetzt gerade online gehen. Es gibt aber auch viele andere Informationsangebote, also dass Online-Projekte vorgestellt werden. Also zum Beispiel startet in Brandenburg jetzt demnächst das Projekt Suchtprävention für vulnerable Zielgruppen. Das stellt sich vor. Oder es werden Resilienzfaktoren, also wie kann man Kinder stark machen? Ich hatte vorhin schon einige genannt, diese Resilienzfaktoren. Sieben gibt es im Prinzip und die werden an den 7 Tagen der Aktionswoche auf Instagram und Facebook gepostet. Hilfeangebote stellen sich vor, zum Beispiel durch Telefonberatungen. Es gibt Zoom-Meetings mit Angehörigen und auch mit Suchttherapeuten. Es gibt Online-Streamings, in denen Jugendliche erzählen, was ihnen so ein Gruppenangebot gebracht hat und auch Eltern darüber berichten. Es gibt Filmvorführungen, es gibt ganz ausgezeichnete Filme zu der Thematik. Die können online gestreamt werden und hinterher dann praktisch wird drüber diskutiert. Und es gibt auch Angebote für Kinder, also zum Beispiel Malaktionen, Bilderwettbewerbe oder es wird mit Kindern eine Geschichte und ein Comic-Clip zu diesem Thema erstellt online. Oder es gibt digitale Schnitzeljagden durch einzelne Städte in Deutschland. Das finde ich so eine ganz gute Idee, dass man Kindern zeigt, was so die Besonderheiten von den Städten sind und sie zugleich aber auch hinweist auf Hilfs- und Beratungsangebote bei Bedarf. Ja, dann gibt es noch Pressekonferenzen, Ausstellungen in Schaufenstern oder, um jetzt nur noch mal so eins zu nennen, eine Suchtberatungsstelle stellt praktisch Mobiles in Schaufenstern aus, anhand derer man so zeigen kann, wie sich die Dynamik in einer normalen Familie versus in einer Suchtfamilie verhält. Um jetzt hier nur einige zu nennen. Wie gesagt, insgesamt etwa 95 verschiedene Veranstaltungen und Aktionen.
Wow, das ist richtig schön.
Ja, das finden wir auch. Ich bin auch ganz begeistert, dass sich da so viel gefunden haben und trotz dieser widrigen Umstände was machen und trotz dieser widrigen oder gerade aufgrund der widrigen Umstände zeigen, dass diese Kinder halt eben nicht vergessen sind und nicht vergessen werden dürfen.